Wir wollen ja die ganze Zeit für Goethe nutzen.
Ja, der kriegt ja so wenig Aufmerksamkeit, der Mann.
Hallo und willkommen zu Folge 17 des einzigartigen Goethe-Podcasts über die Naturwissenschaft des Dichters und Denkers. Diesmal gibt es eine Weltpremiere. Wir haben zum ersten Mal einen Gast, Florian Freistetter, Autor, Blogger, Podcaster und Science-Buster. Astronomie ist ein großes Thema, er ist auch gelernter Astronom, aber seit vielen, vielen Jahren bringt er die Wissenschaft auf so vielen Wegen unter die Leute. Ihr kennt vielleicht seinen Podcast Sternengeschichten, einen der erfolgreichsten Wissenspodcasts im deutschsprachigen Raum. Er kommt wie Thomas aus Österreich, genauer gesagt aus Krems, hat lange in Jena gelebt und gearbeitet und wohnt jetzt in Baden bei Wien. Genau, da wo Thomas auch herkommt. Er wird mir und Thomas Schmuck und euch ein paar neue Seiten von Goethe vorstellen, etwa das Hexeneinmaleins und was Goethe mit Jena zu tun hat. Wir hoffen, ihr habt so viel Spaß, wie wir es hatten, und wir gehen rein. Also, wir haben zum ersten Mal einen Gast, den Florian Freistetter. Und Florian kenne ich selber durch die Science-Blogs, durch die Blogzeit. Und wir haben auch mal ein Buch zusammen gemacht. Das heißt, er hat es geschrieben, ich habe es nur rausgebracht und zusammengebaut in dem Sinne. Und ich war auf der Suche nach Leuten, die irgendwas zu Goethe sagen können, außerhalb von unserem Podcast. Und bin dabei auf Florians Kolumne bei Spektrum gestoßen. Das ist eine mathematische Kolumne und da geht es um Formeln. Und er hat da einen Artikel geschrieben über Goethe und ein Gedicht von Goethe. Und die Überschrift lautet Goethes magische Zahl. Da geht es um ein Gedicht, das nennt sich das Hexeneinmaleins. Und bevor wir über das Gedicht reden, lese ich es mal kurz vor, damit auch die Hörer und Hörerinnen so eine gewisse Vorstellung davon bekommen. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen. Und 3 macht gleich, so bist du reich. Verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. So ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexeneinmaleins. Also ein Gedicht von Goethe, das ist aus dem Faust. Thomas, weißt du irgendwie, wo das da vorkommt?
Natürlich, das ist aus dem Faust 1. Die Hexenküche, Faust und Mephisto kommen. So eine Hexe, die eine Verbündete der Teufel ist, die den Faust verjüngen sollen, und die Hexe deklamiert das. Sie liest eigentlich vor aus einem Buch.
Okay.
Und in dieser Szene sind wir gerade.
Ja, und Florian, das hast du jetzt genommen und hast da einen ganzen Kolumnentext drüber geschrieben. Also wir erkennen die Zahlen, aber erklär uns mal die Mathematik dahinter.
Ja, also man hätte auch viel mehr drüber schreiben können. Es haben Leute auch sehr viel mehr über das Gedicht geschrieben. Das gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel dazu, wo man sich Unmengen an Interpretationen von diesem Gedicht durchlesen kann. Ich habe mich an eine Interpretation gehalten, die ich aus einem Mathebuch gelesen habe. Und da wird erklärt, dass man dieses Gedicht als Bauanleitung für ein sogenanntes magisches Quadrat verstehen kann. Also magische Quadrate, ich weiß nicht, inwiefern du weißt, was das ist. Das ist was ziemlich Altes, also die Dinger gibt es schon wirklich ewig. Das ist eine Art und Weise, Zahlen anzuordnen. Also das klassische magische Quadrat, um den das es auch hier geht bei Goethe, ist ein 3x3 Quadrat. Das heißt, du hast ein Quadrat mit 3x3 Kästchen, also 9 Kästchen in Quadratform angeordnet. Und du sollst jetzt in dieses Kästchen die Ziffern von 1 bis 9 so reinschreiben, dass in jeder Reihe und jeder Spalte die Summe der jeweiligen drei Ziffern 15 ergibt. Das ist so das magische Quadrat. Und da gab es Athanasius Kircher. Ich weiß nicht, ob der war der Zeitgenosse von Goethe. Ich habe das gerade nicht im Kopf.
Nein, 17. Jahrhundert.
Stimmt, ja, der war ein bisschen früher. Aber Goethe hat sich, glaube ich, viel mit seiner Arbeit beschäftigt. Das hatte der auch, glaube ich, als er mal um die Unterwelt und die Geologie und so weiter gesprochen hattet. Aber der hat, glaube ich, ein ganzes Buch geschrieben über magische Quadrate oder viel geschrieben über magische Quadrate. Aber die Dinger sind viel älter. Also das kann man natürlich auch mit 4x4 machen und mit 5x5 und so weiter. Also das haben sich ja mathematische Gelehrte und Esoteriker im Laufe der Geschichte aus mathematischen Gründen, aus irgendwelchen magischen Gründen damit beschäftigt. Also das taucht immer wieder auf, und Goethe hat, wenn man dieser Interpretation folgt, mit seinem Hexen-Einmal-Eins eben eine Möglichkeit aufgezählt, wie man diese 9 Ziffern in Form eines magischen Quadrates bringen kann.
Okay. Und warum erzählt er uns das? Einfach aus Spaß an den Zahlen, oder?
Gut, da bin ich überfragt. Weiß ich nicht, ob die, wenn die Goethe-Forschung hat natürlich einiges zu sagen zu dem Thema. Wenn man sich anschaut, es geht ja auch weiter. Ich glaube, ich habe die Zeiten, wo ich den Faust konnte, sind auch schon lange vorbei, aber ich habe jetzt mal geguckt. Es geht dann ja weiter noch, dass Mephisto dann erzählt über die ich habe es gerade hier rausgeschrieben, es war die Art, zu allen Zeiten durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten, so schwätzt und lehrt man ungestört. Also da kommt dann wieder Mephisto und kritisiert dann offensichtlich wieder die Kirche mit 3 und 1 und 1 und 3 und deren unverständliches Gelaber. Und da sagen auch manche, das Hexen-Einmal-Eins ist daran angelehnt. Vermutlich, meine Interpretation wäre, Goethe wollte halt einfach irgendwas Cooles schreiben, was er der Hexe in den Mund legen kann, was unverständlich klingt, aber halt trotzdem irgendwie cool ist. Und dann hat er halt das gemacht. Aber ich bin kein Literaturwissenschaftler. Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob man das so veröffentlichen kann. Ne?
Ja.
Thomas, ist dir noch was bekannt zu dem Hexen-Einmal-Eins?
Naja, Faust kommentiert es ja gleich. Das ist vielleicht das Interessanteste. Wenn man das jetzt sozusagen in diesen Kontext einordnen will, sagt er den berühmten Satz, der ja auch außerhalb des Kontextes gerne zitiert wird, mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Also Faust nimmt das nicht ernst. Man kann natürlich sehr viel draus machen. Florian hat das ja schon gesagt. Die Spannbreite geht von, es ist völlig sinnlos, es ist quasi ein Dada-Gedicht, bis zu, weiß ich nicht, Weltwissenschaften und Weltweisheiten. Ja. Also ich kann ja da ganz viele mathematische Konstruktionen bringen. Du hast ja schon eine tolle gebracht, die ja auch schon eine ganz lange Geschichte hat. Athanasius Kircher, es gibt ja fast nichts, worüber der nicht geschrieben hätte. Aha. Goethe hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm. Kircher hat eben den Nachteil, dass er Jesuit ist. Und das ist aus Goethes Blick natürlich ein Nachteil, weil er eine gewisse Aversion gegen das Katholische hat. Mhm. Gleichzeitig lobt er ihn aber auch in anderen Zusammenhängen. Und Kircher hat auch ein berühmtes Buch über den Bau der Erde geschrieben, wo natürlich, weil ja die Vulkane da hervorbrechen, das ist sowieso ein Reizthema für Goethe, Vulkanismus, Kircher das in Verbindung bringt oder letztlich subsumiert, ohne dass er das groß sagen muss, mit der Hölle, dem Feuer, dem Unterirdischen. Das ist natürlich was Goethe explizit ablehnt. Ich glaube, wenn wir diese Fauststelle uns anschauen, dann sehen wir in diesem ganzen Kontext ja, dass da ganz komische Figuren auftreten, also Affen, Tiere, alle möglichen Wesen, die sprechen und Katzen und so weiter. Also das ist wirklich eine verrückte Welt. Also man kann auch in einer gewissen Berechtigung die Rationalität sozusagen rotiert da frei im Raum. Und so wie das dann auch bei Bulgakov, weiß nicht, ob er das den Roman von Bulgakov kennt, der Meister und Margarita, wo das ja ähnlich ist, wo auch die Katze dann spricht. Das ist so die Szene, die am meisten wahrscheinlich inspiriert, diesen Roman inspiriert hat. Man kann da ganz viele Ansätze und Innovationen bringen, ob das jetzt ein Ausdruck für den Irrsinn der Hexe ist oder des höheren Wissens. Ja.
Erzähl gerade noch mal jemand, warum war Mephisto mit Faust in der Hexenküche?
Ich glaube, wegen der Verjüngungskur, oder? So Spa-Treatment, ein bisschen Wellness.
Genau, also es gibt ja diesen Pakt, diese Wette.
Ja.
Und dazu, wie das ja schon bei Christopher Marlowe ist und im Faustbuch, verbindet sich ja Faust mit dem Teufel, um bestimmte Leistungen auf Erden zu bekommen. Aha. Und dafür dann auf der anderen Seite, also drüben, dann seinerseits dem Teufel zu dienen. Und der Faust, des Faust I, ist ja schon ein älterer Mann, der dann mit seinem Gretchen sozusagen wieder jung werden möchte, dafür sein Gretchen, seine Margarete. Und das passiert hier gerade, diese Verjüngungskur.
Okay, sehr schön. Florian, wie bist du auf dieses
Rätsel gekommen, weil du den Faust auswendig kannst und wusstest?
Nee, also ja, auswendig kannte ich ihn irgendwie zur Schulzeit, oder kannte ich nicht, auch nicht die kompletten, aber halt die lustigen Sachen, also die klassischen Sachen und okay, was auch dann irgendwie sonst noch interessant ist. Aber nee, ich schreibe diese Kolumne bei Spektrum schon seit langer Zeit, sind fast 10 Jahre, glaube ich, mittlerweile schon. Ja. Jede Woche, ich glaube, aktuell bin ich bei Nummer 486 angelangt. Das heißt, ich habe einen großen Bedarf an Themen, die mit Mathematik und ja anderen interessanten Dingen zu tun haben. Das heißt, mein Bücherregal oder mein Arbeitszimmer hat Bücherregale, die ausschließlich mit Büchern gefüllt sind, die auf die eine oder andere Art mit Mathematik, mathematischen Formeln zu tun haben. Und da gucke ich halt immer drin, was ich finde. Und eines, das kann man vielleicht auch mal hier erwähnen, das nennt sich der mathematische Werkzeugkasten von Georg Gläser. Ja. Und da drin habe ich das gefunden unter dem Anhang Zahlenmagie hieß das. Das war so ein bisschen was, ja, über alles, was man früher so mit Zahlen und Zahlenmagie gemacht hat. Und da habe ich die Konstruktion der magischen Quadrate gefunden und mich dann wieder daran erinnert, aha, ja, ja, richtig, da Goethe hat ja auch mal was gemacht. Und dann hat der Autor in diesem Buch dieses Hexen einmal eins und die magischen Quadrate ist da schön erklärt. Da habe ich gedacht, das ist doch ein gutes Thema und dann schreibe ich da mal was drüber.
Du hast da auch dann die Formel dazu aufgeschrieben in diesem Text. Kannst du die mal vorlesen?
Genau, also die Formel, die wird Goethe wahrscheinlich nicht gekannt haben, aber das ist eine Formel, die allgemein die magischen Quadrate beschreibt. Also ich kann sie vorlesen, wird man jetzt Formeln vorlesen im Podcast, ist immer schwierig, weil man sie auch nicht vorstellt, aber die lautet Sn ist n hoch 3 plus n halbe. Ja, okay. Und n ist, also wenn man es interpretiert, also wenn ich habe ein Quadrat mit einer Kantenlänge von n Zahlen, dann muss ich die Zahlen von 1 bis n Quadrat eintragen und die Summe jeder Zeile, Spalte und Diagonale ist dann das, diese Zahl Sn. Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt 3 habe, dann habe ich 3 hoch 3 plus 3 halbe, das ist genau 15 und ich muss in die Zahlen von 1 bis n Quadrat eintragen, also von 1 bis 3 hoch 2, also von 1 bis 9. Also wie gesagt, das ist etwas,
jetzt
was man
jetzt hier gerade verloren.
Leben, ja, das ist Mathematik. Ist okay. Rezitieren ist immer sehr, sehr schwierig, dann kommt genau sowas raus wie das Hexen einmal eins, aber man kann es besser aufschreiben.
Sagt ihr eigentlich beide Mathematik als Österreicher?
Natürlich, na selbstverständlich.
Kommt darauf an, ich habe eine deutsche Mutter, das heißt, meine Aussprache ist nie repräsentativ für irgendwas. Manches spreche ich österreichisch aus, manches deutsch, aber ich sage Mathematik offensichtlich.
Ich finde, Mathematik klingt irgendwie viel gelehrter als Mathematik.
Aber ich finde das sehr schön, Mathematik, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja.
Gut,
hat was. Okay. Ich glaube, ich sage mal so wie bei Kaffee. Mhm. Manchmal sage ich Kaffee, manchmal sage ich Kaffee, also je nachdem, was halt gerade rauskommt.
Je nachdem, wie es schmeckt. Ne?
Ja, und genau. Welche Uhrzeit wir haben und so. Okay. Ja, die Kolumne, den Text verlinken wir natürlich. Und du hast 2 Jahre vorher schon mal über Goethe in deinem Blog, den du auch Science Blogs hattest.
Ja.
Astrodiktikum Simplex, daher kennen wir uns.
Ja, genau.
Und da hast du auch schon über Goethe geschrieben, und zwar Anlass war eigentlich 50 Jahre Mondlandung.
Genau.
Und du hast dir angeguckt, Goethe hat auch was mit dem Mond zu tun. Was hast du denn da gefunden?
Ja, ich habe damals einfach, wie gesagt, 50 Jahre Mondlandung. Ich dachte, ich schreibe so 50 Tage vorher so einen Countdown, jeden Tag eine kleine interessante Geschichte über den Mond. Und damals habe ich ja noch in Deutschland gelebt, in Jena. Und Jena ist ja auch eine Stadt, die durchaus auf Goethe trifft ab und zu. Das heißt, ich habe Goethe immer wieder im Kopf gehabt und habe dann auch in einem Buchladen in Jena ein Buch gefunden mit dem schönen Titel Goethes Monde, Gedichte und Zeichnungen. Und da habe ich gedacht, das klingt doch spannend, gerade so angesichts der Mondlandung. Aha. Ich habe es gerade nicht mehr liegen, aber ich glaube, Matthias Mayer hieß der Herausgeber. Das war halt einfach ja alles, was so Goethe in Briefen, Tagebüchern, Werken und so weiter über den Mond gesagt hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, war ja kein Astronom, sondern ja allgemein Naturforscher und Dichter, aber er hat immer wieder was geschrieben und dann habe ich ein paar interessante Sachen, Stellen rausgesucht und habe gedacht, ich schreibe die da in meinen, ich zitiere die da in diesem Artikel, weil das fand ich wirklich interessant. Ich meine, da steht zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal zitiere, dass Goethe am 11. Februar 1800 an Schiller geschrieben hat Um 7 Uhr, da der Mond aufgeht, sind Sie zu einer astronomischen Partie eingeladen, den Mond und den Saturn zu betrachten, denn es finden sich heute Abend 3 Teleskope in meinem Haus. Das heißt, Goethe hat offensichtlich Teleskope gehabt und hat Schiller eingeladen, mit ihm gemeinsam den Mond zu beobachten. Das habe ich mir als Astronom aus Thüringen damals gedacht. Das wäre eigentlich ziemlich cool, irgendwie so dabei zu sein, wenn Goethe und Schiller gemeinsam da mit ihren Teleskopen den Mond beobachten. Das muss eine coole Sache gewesen sein.
Jetzt muss ich Thomas natürlich direkt fragen, gibt es die in der Sammlung?
Nein, die Teleskope sind, die Fernrohre Goethes, also in der Sammlung, sind nicht erhalten, leider. Er hat sie ja eigentlich, also das Fernrohr, also er hatte, glaube ich, 3 Fernrohre da zur Verfügung gehabt. Und nur eines, von einem weiß man, das war sein Spiegelteleskop, das hat er eigentlich für die Bibliothek angeschafft, 1800, und aber vorher ins Gartenhaus genommen. Du schilderst ja, glaube ich, die Szene, wo er mit Schiller im Gartenhaus das anschaut, den Himmel betrachtet. Das war ein recht langes, großes Spiegelteleskop. Hat über 2 Meter lang.
Das heißt, er hat sich durchaus aktiv astronomisch betätigt. Oder war das mehr so ein Zeitvertreib?
Nee, es war, also er hat ein aktiv Astronomie als Wissenschaft hat er nicht betrieben. Es hat keine Beiträge dazu verfasst. Deswegen gibt es auch im Handbuch, Goethe-Handbuch, Band Naturwissenschaften, eben keinen Eintrag Astronomie, habe ich noch extra mal nachgeschaut. Sondern da steht dort siehe Meteorologie. Das hat er ja verbunden damit. Aber er hat sich passiv damit beschäftigt, eben als Beobachter und hat natürlich die Sternwarte mit begründet in Jena. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man anschließen kann als Jena.
Eine Motivation Goethes vielleicht noch, die habe ich auch aus diesem Buch Goethes Monde gefunden. Darüber Goethe schreibt an Schiller über Mondbeobachtung und er schreibt da, es war eine Zeit, wo man den Mond nur empfinden wollte, jetzt will man ihn sehen. Ich wünsche, dass es recht viele Neugierige geben möge, damit wir die schönen Damen nach und nach in unser Observatorium locken. Also vielleicht war auch das eine Motivation für ihn, die Astronomie zu betreiben.
Ja, okay. Ja. Yeah. Wissen eigentlich von Schiller, wie war der, wie stand der zur Astronomie? Wissen wir da irgendwas oder wisst ihr da irgendwas zufälligerweise?
Ich weiß nur, dass Goethe ihn eingeladen hat, mit ihm zu beobachten, aber ansonsten kann ich jetzt da nicht viel sagen.
Ja, also das Interessante an Schiller ist ja, dass er eigentlich von Naturwissenschaften herkommt.
Ja, eben.
Mediziner. Von der Medizin, genau. Und auch sein Vater ist Baumzüchter und Gärtner und so weiter. Während Goethe ja von der Juristerei kommt und die bewegen sich aber jeweils in die andere Richtung. Also Goethe Richtung Naturwissenschaften, das wird dann ganz stark bei ihm. Und Schiller geht da eigentlich davon weg und geht viel mehr in die Philosophie und Geschichte hinein. Also richtige naturwissenschaftliche Interessenbeobachtungen in den späteren Jahren. Soweit man das von Schiller ja sagen kann, der ist ja relativ jung gestorben, kann man, glaube ich, nicht konstatieren.
Florian, du hast hier noch einen zweiten. Ich habe diesen Blog-Eintrag hier auch auf und du berichtest da, glaube ich, noch von einem zweiten Eintrag, wie er am 2. April 1800 an Karl Ludwig von Knebel schrieb. Ach, das war gar kein Eintrag, sondern er schrieb an den Herrn Knebel.
Genau. Ja, da hat er das gemacht, was halt auch heute allen Leuten gern passiert, die Teleskope kaufen und dann benutzen wollen. Dann stellt sich raus, das funktioniert nicht ganz so toll, wie man es haben will. Er schreibt, den Mond zeigt es köstlich. Ja. Das Teleskop, ja klar, weil der Mond ist auch wirklich ganz schwer zu übersehen. Also wenn man da das Teleskop halbwegs richtig aufgebaut hat, dann ist das schon beeindruckend. Aber dann denkt man sich, ja, ich möchte auch gerne irgendwie mal den Jupiter sehen, die Jupitermonde. Ja. Ich möchte gerne den Saturn mit den Ringen sehen. Das hat man immer so im Kopf. Und ja, das schaut dann schon deutlich weniger beeindruckend aus, wenn man nicht wirklich ein sehr, sehr großes Teleskop zur Verfügung hat. Dann erkennt man die Ringe meistens fast gar nicht. Und wenn man nicht gewohnt ist zu beobachten, was Goethe ja vielleicht auch nicht war, als nicht hauptberuflicher Astronom, ja, dann ist man eher enttäuscht. Und Goethe schreibt dann eben in diesem Eintrag, den Mond zeigt es köstlich. Mit den Planeten wird es aber noch nicht ganz gelingen. Ob man gleich den Ring des Saturns sehr deutlich unterscheidet, vielleicht gelingt es uns auch noch, das Zweideutige und Doppelbildartige in diesen Fällen beiseite zu bringen. Also Goethe will halt da was sehen, aber ja, irgendwie funktioniert es noch nicht so ganz und die Bilder sind nicht so schön, wie man sich es vorstellt, was allgemein so ist bei der Beobachtung in der Astronomie, das, was man sieht, wenn man durchs Teleskop durchschaut, oder auch das, was rauskommt bei den professionellen Aufnahmen, schaut nie so beeindruckend aus wie das, was man dann ja, so in den Hochglanzkalenderbildern oder in den Pressemitteilungen sehen kann. Da ist ein langer, harter Weg von den rohen Daten bis hin zum tollen Bild oder von dem Blick durchs Teleskop. Und bis man sich daran gewöhnt hat, auf die richtige Art und Weise zu schauen. Das ist auch was, was man üben muss, richtig durch ein Teleskop zu schauen. Das ist beim Mikroskop wahrscheinlich genauso. Muss man auch auf die richtige Weise durchschauen, sonst sieht man nichts. Und beim Teleskop ist es genauso. Und wenn die Beobachtungsbedingungen nicht perfekt sind und so weiter, ja, dann kann das schon so sein. Und ja, ich habe jetzt keine umfassenden Laborbücher von Goethe oder Beobachtungsprotokolle, was er da wann, wo, wie gesehen hat. Aber er wird wirklich wundern, wenn er nicht die gleichen Probleme hätte, wie sie alle anderen haben, die sich ein Teleskop auf die Wiese stellen und dann durchgucken.
Zeichnungen gibt es keine, Thomas, oder?
Meines Wissens nicht, nein. Und es gibt auch keine Protokollbücher. Also so systematisch wurde das sicher nicht betrieben.
Also okay. Es gibt schon Bilder, also die sind auch in diesem Buch drinnen, da hat Goethe auch halt auch so Bilder gemalt, hat auch gemalt ab und zu mal und dann hat er halt Bilder gemalt, wo der Mond drauf ist, aber das waren jetzt keine entsprechenden wissenschaftlichen Diagramme oder sowas, sondern einfach nur halt Bilder.
Genau, Goethe war ein Zeichner und es gibt sehr viele Zeichnungen von ihm, sind im Wesentlichen Naturzeichnungen, hat auch eine Zeit lang überlegt, ob er Maler werden will, spielt der Mond und der Himmel natürlich eine wichtige Rolle, aber so astronomische Zeichnungen im eigentlichen Sinn kenne ich von ihm nicht, im Gegensatz zu bestimmten biologischen. Also durchs Mikroskop gibt es von ihm und von Weitz schon Zeichnungen von Bakterien zum Beispiel, was man da gesehen hat, oder von Einzellern, die man als wissenschaftliche Zeichnungen ansehen könnte
und, sag mal,
die auch so sehr gut sind.
Und so ein Teleskop kann sich heute jeder, mehr oder weniger jeder leisten. Zu den Zeiten war das sicherlich sehr teuer und haben nur wenige gehabt, oder?
Gehe ich davon aus. Also das war ja auch die Zeit, wo es noch nicht mal richtig klar war, wie man die Dinge eigentlich baut. Das war ja jetzt wieder ein bisschen nach Goethes Zeit in Jena. Da gab es ja dann Carl Zeiss und Ernst Abbe und die ganze optische Industrie da aufgebaut haben. Und die sind ja deswegen unter anderem so erfolgreich geworden, weil Zeiss und Abbe, vor allem Abbe, dann gezeigt haben, die Mathematik, die Wissenschaft entwickelt haben, die überhaupt erst erklärt hat, wie man jetzt, welche Linse man in welcher Form, in welcher Kombination irgendwie zusammenstecken muss für ein Teleskop, für ein Mikroskop. Mhm. Das hat man früher halt einfach so, ja, Wesentlichen durch eine ausgeklügelte Version von Versuch und Irrtum hinbekommen. Und erst dann mit der Arbeit von Zeiss und Abbe ist da draus etwas, bisschen was Zielgerichteteres geworden. Und natürlich gab es auch vor dieser Industrie und dieser wissenschaftlich basierten Industrie Teleskope, die gut waren, sonst hätten die Leute ja nicht das forschen können, was sie geforscht haben. Aber klar, die Qualität war damals nicht mit der vergleichbar, die wir heute haben. Und auch die Art und Weise der Produktion, das war alles Handarbeit, nicht irgendwie Massenware, wie es die billigen Teleskope heute sind.
Thomas, wenn der drei Stück davon hatte und keins davon ist übrig geblieben, wisst ihr, wo die abgeblieben sind? Oder gibt es da irgendwelche Spuren, von denen du weißt?
Also ich weiß es nicht, aber nachdem die Teleskope, wie du gesagt hast, die waren teuer, die hat sich ja Goethe nicht für sich selbst gekauft. Der hatte ja einen Staatsfonds quasi hinter sich und die wurden ja auch offiziell angeschafft, eben für die Bibliothek. Und dann als 1811 beschlossen wurde, die Jena Sternwarte zu gründen, zu bauen, zu konzeptionieren, hat Goethe natürlich auch dann teilgenommen an diesen Vorarbeiten und hat sich da dem Teleskope vorführen lassen. Die hat er auch nicht selber bezahlen müssen. Die sind aus dem Fonds bezahlt worden.
Also ich kann mich erinnern, dass eines, nicht das Goethe'sche Teleskop, weil die gibt es ja wie gesagt nicht mehr, aber wir hatten in der Sternwarte in Jena einen Nachbau von so einem Spiegelteleskop, das Goethe quasi gehabt hat. Das hat man irgendwie nachgebaut und das stand bei uns in der Sternwarte rum.
Ja. Da ihr Jena jetzt schon so oft erwähnt habt, Florian und ich, wir haben mal, das verbindet uns auch, ich habe ihn mal besucht in Jena, als du noch in Jena gelebt hast und du hast mit mir so eine Art Stadtführung gemacht. So, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so meine Anfänge von Podcasten und so. Und wir haben verschiedene Orte besucht, die mit Wissenschaft zu tun hatten. Und waren wir da eigentlich, weiß ich gar nicht, an der Sternwarte? Ich glaube nicht.
Möglich. Also die hat, das ist einer der zentralen Orte der Wissenschaften in Jena. Kann gut sein, dass wir da waren. Aber ich glaube, wir waren vor allem bei Weigel. Wir haben uns Weigel angeschaut, der den Namen geliefert hat für das Blog, das ich damals geschrieben habe, Astrid.
Ach, genau, das war der.
Genau. Und wir waren bei Erhard Weigel und bei seinem ehemaligen Haus und haben uns bei der ehemaligen Universität von Jena, die jetzt dann durch die neue Uni dann irgendwann, was gewesen sein, 17 irgendwas, glaube ich, abgelöst worden ist, weil wir bei der alten Uni, glaube ich, war es immer rumgelaufen. Naja, und bei der Sterbe, da sind wir schon vorbeigekommen irgendwann mal.
Also Goethe und Jena. Ihr habt schon von der Sternwarte gesprochen, die Goethe gegründet. Was verbindet jetzt Goethe nochmal mit Jena? Gibt es da nicht diese Sammlung auch, Thomas?
Also die Verbindung mit Jena ist sehr eng. Das Jena ist ja ein Ausweichort für Goethe aus Weimar. Immer wenn er in Ruhe arbeiten will, wenn er wenig Offizielles, zumindest aus dem Umkreis des Hofes, tun möchte, weicht er nach Jena aus, oft wochenlang. Die Sternwarte selber, die ist ja gleich, also ist ja in Schillers Garten, neben Schillers Gartenhaus entstanden, wo, bevor sie es gegeben hat, Schiller war schon tot, als sie gegründet wurde, es gibt also einen ganz engen Bezug. Schiller hat ja 10 Jahre in Jena gewohnt, bevor er dann nach Weimar gezogen ist und diese Freundschaft dann noch viel enger wurde. Das ist, glaube ich, einer der Auslöser und einer der Gründe für das enge Verhältnis zu Jena. Und dann natürlich auch ganz wichtig, Goethe ist zuständig für die wissenschaftlichen Institutionen Jenas, also für die Universität zum einen. Da bestimmt er ja mit, welche Professoren berufen werden. Okay. Er gründet eine Reihe von vor allem naturwissenschaftlichen Gesellschaften. Ja. Denn wir befinden uns ja, die Jena-Universität ist eben eine Universität mit ihren Fakultäten und da spielen die Naturwissenschaften in diesem Kanon ja nur eine untergeordnete Rolle, am Anfang zumindest. Und wenn man die etablieren möchte, muss man das entweder mit Hilfe der Fakultäten machen oder an den Fakultäten vorbei, eben mit Gründung von Instituten, dem Botanischen Garten, der Mineralogischen Gesellschaft, der Tierarzneischule, der Chemischen Institut und eben der Sternwarte, die wir schon haben. Da ist überall Goethe federführend damit beschäftigt und ist auch verantwortlich dafür. Also auch bei Studentenunruhen muss er nach Jena reisen.
Ja. Florian, und du warst in Jena als Astronom, als Wissenschaftler angestellt, oder?
Genau, ich bin in meiner Funktion als Astronom dahin gekommen. Ich habe mein Doktorat in Astronomie im Jahr 2004 gemacht an der Uni Wien und habe im Jahr 2005 eine Position an der Universität Jena bekommen, eben an der Sternwarte als Astronom. Die war da auf 3 Jahre befristet und die 3 Jahre habe ich dann auch an der Sternwarte in Jena gearbeitet und bin dann aber trotzdem die folgenden 12 Jahre trotzdem noch dort geblieben und habe dann andere Sachen gemacht, obwohl ich nicht mehr an der Uni angestellt war. Also ich habe insgesamt von 2005 bis 2020 in Jena gelebt und da natürlich dann ja sehr viel Schiller und Goethe mitbekommen. Fand ich auch immer sehr spannend, in dieser Stadt zu wohnen, wo sich die beiden da so nahe waren. Ich kann mich auch noch erinnern, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber wie ich da gewohnt habe, haben sie auf dem Marktplatz ein paar so schöne Installationen gehabt, weil, korrigiere mich Thomas, wenn ich da Blödsinn rede, aber es haben sich ja Goethe und Schiller, glaube ich, erstmals getroffen bei einem Vortrag
1794.
In Jena. Und sind dann irgendwie so da von diesem Vortrag rumspaziert und haben sich unterhalten. Und da haben sie in Jena so im Pflaster so Blätter und andere Naturformen eingelassen, um das so den Spaziergang von Goethe und Schiller zu visualisieren. Und in so einem Laufband, das war damals auch am Marktplatz, ich glaube, irgendwie ein Optiker war da drin in dem Haus, aber darüber war so ein Laufband mit so elektronischer Schrift und da ist jeden so rund um die Uhr, der Briefwechsel Schiller-Goethe durchgelaufen oder so. Also da konnte man sich am Marktplatz stellen und sich das durchlesen. Fand ich immer sehr cool, diese Sachen, weil sie halt so einerseits so unaufdringlich waren, aber halt trotzdem, wenn man wusste, was da passiert, halt sehr viel erzählt haben. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und ja, man gibt auch das Romantikerhaus, da kann man auch, war ich auch ein paar Mal drin, wo halt das ganze Umfeld und zu der Zeit noch erklärt wird. Da ist ja auch wahnsinnig viel passiert in Jena damals. Und fand ich immer alles sehr, sehr spannend, dass ich da eben in dieser Stadt wohnen konnte, die halt so extrem wissenschaftlich, naturwissenschaftlich geprägt ist über die Jahrhunderte hinweg. Also ich habe da immer sehr, sehr gern gelebt.
Das stimmt. Das beginnt ja mit Erhard Weigl, oder das beginnt nicht, sondern der ist eine zentrale Figur.
Genau.
Das Weigl-Haus gibt es ja leider nicht mehr. Der hatte ja aber auf das Schloss einen astronomischen Globus gesetzt, einen 6 Meter Durchmesser-Globus, der sozusagen diesen Anspruch der Herzöge auf Wissenschaft und Fortschritt da so vom Dach sozusagen herunter in die weite Umgebung verkündet hat.
Da wird auch diskutiert, ob das das erste Planetarium gewesen sein soll, was aber, glaube ich, immer noch umstritten ist.
Ja, genau. Ja, ja. Und vielleicht noch ganz kurz zur Begegnung. Also Goethe ist ja 10 Jahre älter als Schiller. Und zwischen Goethe und Schiller hat es am Anfang sehr stark geknirscht. Also Goethe hat den, wie viele andere Schriftsteller und Dichter, ein bisschen auf Abstand gehalten und konnte auch nichts anfangen mit der Ästhetik von Schillers erstem Stück, das Die Räuber, ein ziemlich, wie soll man sagen, emotionales, agitatorisches Stück, der Sturm und Drang, Rhetorik. Und Goethe, der aus Italien zurückkommt und versucht, eine klassische Ästhetik zu entwickeln, der lehnt das alles ab. Und die nähere Freundschaft kommt dann eben bei diesem Gespräch, das du schon gerade erwähnt hast, zusammen zustande, wo sie einem Vortrag, und das ist jetzt das für uns Interessante, über Pflanzen, es geht um Pflanzen und Pflanzenmorphologie, und beim Herausgehen, also nach dem Ende des Vortrags, kommen sie ins Gespräch und Goethe entwickelt kurz seine Idee der Urpflanze, die er in Italien ja entwickelt hat, und Schiller sagt ihm, das ist keine Idee, das ist eine Erfahrung, und Goethe sagt, schön, dass ich Erfahrungen sehen kann und dass ich Ideen sehen kann, und aus dieser Diskussion heraus erkennen sie, dass sie von 2 verschiedenen Seiten aber einander befruchten, die Dinge betrachten. Ich habe das jetzt ganz stark verkürzt, und das ist eigentlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wenn man so will, um das Zitat dazu bringen, und die dauert dann eigentlich bis zu Schillers Tod, 10 Jahre lang, also eine sehr fruchtbare Freundschaft. Auch die Horn werden ja in Jena größtenteils geschrieben und publiziert. Und ja, und gerade dieses Schillerhaus, das ist ja das Haus, wo Schiller am längsten war in seinem Leben, wo er Teile des Wallenstein und der Maria Stuart geschrieben hat. Das hat Goethe dann noch im Alter bewegt, besucht, sich da dieser Gespräche erinnert. Das nur kurz als Anmerkung.
Thomas sagte eben irgendwas von, an der Uni Jena waren die Naturwissenschaften noch nicht so die führende Kraft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und ist das eine Zeit, in der sich die Naturwissenschaften so nach vorne kämpfen?
Wenn man das so nennen will, ja.
So ganz schlicht.
Also in dieser 4-Fakultäten-Welt existiert ja Naturwissenschaften, wo können die denn existieren? Also Botanik, Pharmazie, Chemie entwickeln sich so in der Schirmherrschaft der Medizin.
Aha.
Die Astronomie ist ja eher schon im Vorkurs, in der Grundausbildung kommt zu tragen, aber so technische und technologische Wissenschaften, die gibt es da eigentlich gar nicht.
Aha.
Die müsste man an einer Bergakademie studieren. Ja, Biologie kann man natürlich gar nicht studieren oder Physik. Und wir sind aber in der Zeit einer ganz starken Zunahme der naturwissenschaftlichen Kenntnisse, der Disziplinenbildung, wo auch umfangreiche Sammlungen angelegt werden. Am Anfang universitäre Sammlungen für Studenten, aber natürlich wissenschaftliche Sammlungen letztlich. Und dafür muss ein Rahmen geschaffen werden. Und das sind eben dann mineralogische Gesellschaften, botanische Gärten, die jetzt was anderes sind als die alten, frühen botanischen Gärten, die ja oft Medizinalgärten sind, oft an ein Kloster angeschlossen oder an eine Universität, die eben von einem Orden geführt wird, Dominikaner oder Jesuiten, die natürlich auch solche Orden solche Klostergärten dann haben.
Ich habe da auch noch zu dem Thema eine schöne Anmerkung oder ein schönes Zitat gefunden. Ich habe mir nochmal jetzt vor dieser Aufnahme die Geschichte der Sternwarte Jena durchgelesen, um meine Kenntnis nochmal ein bisschen aufzufrischen, und habe da eine Stelle gefunden, was Goethe quasi angewiesen hat. Also Goethe hat ja hier diese Sternwarte jetzt in Auftrag gegeben, ist vielleicht falsch gesagt, aber der Chef, wer war das, die ganze Karl August, da vergesse ich immer, wer da gerade zuständig war.
Sachsen-Weimar-Eisenach, genau.
Damals Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, genau. Ja, und der wollte da die Sternwarte haben und hat Goethe den Auftrag gegeben, das zu machen. Und das ist dann im Jahr 1813 geschehen. Mhm. Also 1813 ist der erste Direktor eingesetzt worden. Und in dieser Anweisung Goethes wird, da, wie sie jetzt zitiert wird, steht drinnen: Es wird dem Astronomen zur Pflicht gemacht, beständig genau Zeit zu halten, alle Sternbedeckungen und sonstigen Himmelsbegebenheiten, welche zur Längenbestimmung dienen können, fleißig zu beobachten, und sowohl diese Beobachtungen als alle anderen, welche der Astronomie zum Fortschreiten der Wissenschaft und neuen Entdeckungen gemacht, in Manuale einzutragen, welche nebst den Manualen über den Gang der Uhr in Jahrgängen als ein Eigentum der Sternwarte sorgfältig aufbewahrt werden. Also da sieht man auch, dass die Astronomie damals jetzt nicht unbedingt die Wissenschaft war, die sie heute ist, sondern es ging auch vor allem um sehr, sehr praktische Dinge. Es ging um Positionsbestimmung, es ging vor allem um Zeitbestimmung. Also das war der Job der Astronomie, die Zeit zu bestimmen für das jeweilige Herzogtum, Fürstentum, was auch immer, eine Grundlage für die Längenbestimmung zu machen, für Landvermessung und so weiter. Also es war auch ein sehr, sehr praktisches Interesse an den Naturwissenschaften und der Astronomie, die damals auch die Astronomie bestimmt haben.
Es gab auch eine meteorologische Abteilung mit den entsprechenden Instrumenten. Da war der federführende Astronom auch dazu verpflichtet, täglich in bestimmten Abständen Messungen vorzunehmen. Genau.
Das sind wir immer noch. Also also die Sternwarte in Jena muss das immer noch machen oder macht das immer noch oder hat beheimatet immer noch diese Messstation. Und Jena gehört, glaube ich, auch zu den Stationen, die die längsten durchgehenden Messreihen haben, weil die halt wirklich von damals an, von 17 irgendwas an da Messungen durchführen. Die moderne ist Astronomie, die kam dann erst mit Abbe, weil es hat, ist dann wirklich in Jena auf der Sternwarte nicht mehr ganz so viel passiert. Also da war dann wirklich fast nur noch meteorologische Messung. Und dann hat man schon überlegt, ob man die ganze Sternwarte nicht einfach reinspart. Und hat Ernst Abbe beauftragt, sich das Ganze mal anzuschauen und entsprechend zu prüfen. Und der hat gesagt, ja, das gehört schon alles weitergemacht, aber ordentlich. Und dann hat er in dieser sehr, sehr kurzen Zusammenfassung, hat er dann selbst die neue Sternwarte gebaut, die jetzt neben Schillers Gartenhäuschen in Jena steht. Also das ist der Neubau von 1889, der Sternwarte, den Abbe gemacht hat. Und heute kann man sich dann eben wirklich die in der neuen Sternwarte aus dem Fenster schauen und sieht dann hinüber zur nicht mehr existierenden alten Sternwarte, weil diesen Ambau, den Goethe an Schillers Gartenhäuschen da gebracht hat, wo dann die Sternwarte drin war, den hat man wieder zurückgebaut, jetzt steht nur noch das Schillersche Gartenhäuschen da. Aber es ist ein schöner Eck. Also wenn man da mal so in Jena unterwegs ist, ist es eine sehr schöne Ecke. Wie ich angefangen habe, war das noch getrennt. Da war noch richtig ein großer Zaun durch. Da war die Sternwarte durch einen Zaun getrennt vom Schillerschen Garten. Mittlerweile ist er weg, das heißt, man kann jetzt wunderbar in das ganze Areal reingehen, kann von der Sternwarte zu den Schillerschen Garten schlendern, in diese komische Pergola, wie heißt das korrekt, dieses kleine Häuschen, wo Schiller den Wallenstein geschrieben hat, hinten im Garten, und kann sich gegenüber auf der anderen Straßenseite ins Theatercafé setzen, weil das Theater auch gleich in der Nähe ist. Also ich weiß nicht, wie es damals ausgesehen hat. Damals war das ja eine Ecke außerhalb der Stadt, da war ja eigentlich nur Wiese. Und heute ist es in der Stadt, aber immer noch eine sehr schöne Ecke der Stadt. Also kann ich allen empfehlen, da mal hinzugehen.
Ich muss mal gerade einfach, um es zu verstehen, diese Sternwarte steht an Schillers Gartenhäuschen. Du sagst gerade, da war früher nur eine Wiese, war das Gartenhäuschen da schon da? Oder wie kommen die zusammen da? Wieso genau da? Wo
also das Gartenhaus war schon da. Das war auch ein Haus, in dem Schiller mit seiner Familie auch wohnen konnte, mit seinen Kindern und seinen Bediensteten. Also war aber am Stadtrand sozusagen, an der Leutra, an dem kleinen Bach oder Fluss, der heute überbaut ist, sozusagen Stadtrand. Und es gibt auch eine Goethe-Zeichnung von diesem ganzen Ensemble Blick auf Schillers Garten, wo man das alles so sieht. Und heute ist das eben im Zentrum, muss man, glaube ich, kann man das sagen.
Und ist es jetzt Zufall, dass es neben Schillers Gartenhäuschen stand? Oder welchen Grund gab es, da die Sternwarte hinzubauen?
ich glaube, das hat einfach dem Land gehört damals, das Grundstück, oder?
Genau, und es war Platz dort, es ist da leicht abschüssig.
Und war außerhalb der Stadt, das war ein guter Ort für die Sternwarte.
Es mussten ja viele Plätze gefunden werden für, was weiß ich, was noch gebaut wurde für die Tierarzneischule, für alle möglichen Orte mussten Versammlungen gefunden werden. Ging ja nicht alles ins Herzogliche Schloss ein, automatisch. Mhm. Das war halt auch ein Ort dafür.
Die Geschichte von dieser Sternwarte, Florian, du hast dir die nochmal genauer angeguckt. Also es gab diese erste Sternwarte, die ist gebaut worden, sag's gerade nochmal, 1800.
Ja, also eröffnet wurde sie am 3. September 1813, das war der Geburtstag des Herzogs, und geplant ist sie natürlich irgendwie vorher, ich glaube man hat schon 1810, 11, 12 angefangen, das zu wollen, die Sternwarte, und also eröffnet worden ist sie 1813, und dann hat man halt da so vor sich hin beobachtet und das beobachtet, was da Goethe angewiesen hat, also Sternbedeckungen, Zeitbestimmungen, Längenbestimmungen und so weiter, und dann Ende der so 1870er Jahre, da ist eben dieser Ernst Abbe von der Uni gebeten worden, mal so ein Gutachten zu erstellen über den Fortbestand der Astronomie in Jena. Und das hat dieser Abbe gemacht und hat gesagt, ja, die muss schon fortbestehen, diese Astronomie in Jena, weil die ist wichtig, aber mit dem, was in der Sternwarte in Schillers Garten stattfindet, kann das nicht mehr sein. Man braucht eine neue Sternwarte, und dann hat eben Ernst Abbe eine neue Sternwarte neben die alte gebaut. Und die ist im Jahr 1889 ist sie, glaube ich, errichtet worden und hat dann eben, dann auch, war auch die Zeit, wo eine Carl Zeiss dann das Zeisswerk, das er dann auch mitgeleitet hat, auch eine eigene Astronomieabteilung gemacht hat, aufgemacht hat und dort astronomische Instrumente gebaut haben und so weiter. Ja, und die Sternwarte, die eben dann 1889 dort gebaut wurde, die ist heute noch da. Also das ist die Sternwarte, wo heute noch die Astronomie in Jena stattfindet. Es gab dann, ich glaube, ein paar Jahre später noch einen kleineren Anbau. Es ist mittlerweile auch ein Häuschen nebenbei. Ich weiß gar nicht, wer da früher drin gearbeitet hat oder von wann das ist, aber es ist so ein Haus weiter. Mhm. Da habe ich mein Büro drin gehabt damals. Also das ist jetzt schon noch so, die Sternwarte ist ein bisschen größer, als sie es früher war, aber das Gebäude, das steht immer noch da, und da kann man immer noch dort rumsitzen, wo ja zumindest Ernst Abbe rumgesessen ist. Da, wo Goethe und Schiller rumgesessen haben, kann man auch noch hingehen, aber das hat nichts mehr mit der Uni zu tun. Das ist dann jetzt das Schillersche Gartenhäuschen. Das ist auch ein fehlenswertes, kleines, nettes Museum, wo auch immer wieder mal so Veranstaltungen, Lesungen und so weiter stattfinden. Also man kann das alles schon noch sehen damals. Nur die allererste Sternwarte, nicht dieser Anbau an Schillers Gartenhaus, der ist abgerissen worden.
Vielleicht muss man ganz kurz noch was zum Jahr 1811 sagen, weil das ist ja astronomisch ein interessantes Jahr. Das ist das Jahr des Kometen und des Kometenweines. Also der Jahrgang 1811 muss ein außergewöhnlich guter Jahrgang für Weine gewesen sein, weil der Wein eben Kometenwein auch dann heißt, den auch Goethe sehr geschätzt hat und ihn auch bedichtet hat. Und da gibt es, so, glaube ich, sogar eine Anspielung im westöstlichen Divan dazu. Und in diesem Kometenfieber, das war ja ein deutlich sichtbarer Komet, diesem Kometenfieber und nach dem, das weißt du ja viel besser als ich, nach den Entdeckungen der Asteroiden oder Planetoiden, dann ab 1801, wo dann ja seit Uranus zum ersten Mal seit der Antike, das war schon 20 Jahre früher, wieder ein Planet entdeckt wurde, ist Astronomie ja eine Wissenschaft, die eher deutlich populärer war, wenn ich das so sagen darf, als es vielleicht heute ist, wo auch viel Astronomie getrieben wurde und das astronomische Interesse groß war. Und in diesem Kontext hat man auch die Sternwarte gegründet. Man muss dazu sagen, Karl August war eine wirklich interessante Figur, die auch persönlich sehr an Naturwissenschaften interessiert war. Man hat ja nicht im Herzogtum selber, aber im benachbarten Herzogtum, nämlich in Gotha, gab es ja eine berühmte Sternwarte. Dem Seeberg fand es aber von Zach eine wirklich faszinierende Figur, über die man auch mal reden könnte vielleicht. Und in diesem Kontext ist auch diese Gründung zu sehen. Und der Karl August hat ja nicht nur andere Naturwissenschaften, sondern auch gerade die Astronomie befördert. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber den letzten Lebenstag, nur um zu zeigen, wie interessiert er wirklich war, den letzten Lebenstag, er wusste natürlich nicht, dass es ein letzter Lebenstag ist, den hat Karl August mit Alexander von Humboldt verbracht. Und die haben da mehrere Stunden lang über naturwissenschaftliche Themen geredet. Hat sich Karl August da erklären lassen, die neuesten Erkenntnisse über Doppelsternsysteme und über periodisch veränderliche Sterne und so weiter, ist dann schlafen gegangen und ist dann gestorben. Das waren also die letzten geistigen Aktivitäten, die dieser Herzog, der ja da schon angeschlagen war, da mitgemacht hat. Das war so ein wirkliches Bedürfnis von ihm. Und deswegen war er nicht nur Mäzen, sondern auch wirklich interessiert an diesen ganzen Sachen. Findet man ja auch nicht so oft in der Geschichte.
Ja, das ist, hängt immer in der Geschichte oft sehr stark davon ab, ob man jetzt gerade einen Herrscher hat, der sowas gut findet oder nicht. Und ja, die Gegend und die Zeit, die war wirklich relevant für die Astronomie.
Natürlich.
Weil es war jetzt nicht nur hier 1811 die Geschichte mit dem Kometen und dem Kometenwein, sondern ein bisschen vorher 1798 in Gotha, auf dieser Sternwarte, hat auch der erste europäische Astronomenkongress stattgefunden. Also eines der ersten Beginn von Internationalisierung der Wissenschaft. Und die astronomische Gesellschaft, die heute noch existierende deutschsprachige Astronomiegesellschaft, die existiert immer noch und trifft sich immer noch. Ich glaube, die haben sich jetzt gerade erst vor kurzem mal wieder irgendwo jedes Jahr getroffen. Und die Entdeckung dieses damals noch als neuen Planeten bezeichneten Himmelskörpers 1801, Ceres, auch etwas, was quasi gezielt angegangen worden ist, wo dann auch die Himmelspolizei da gegründet wurde, der tolle Name, die Himmelspolizei, wo sich so europäische Sternwarten zusammengeschlossen haben, um jetzt diesen vermuteten Planeten zu finden. Also da ist viel passiert in der Wissenschaft, auch in der Astronomie, was dahin führt, wo wir heute sind, also dass das eben ein internationales Unterfangen ist, wo nicht irgendwie ein Forscher allein in seinem Kämmerchen oder in seiner Sternwarte zum Himmel schaut, sondern wo man dann wirklich auch auf internationaler Ebene zusammenarbeitet. Das hat sich damals gerade so entwickelt.
Genau. Auch die Gründung von astronomischen Zeitschriften gehört da dazu. War ja Zach auch maßgeblich daran beteiligt. Und das gilt auch für die Mineralogie. Nicht? Die Mineralogische Gesellschaft in Jena ist die älteste geowissenschaftliche Gesellschaft der Welt, wenn man so will. War Goethe Präsident. Und das ist auch auf herzoglichen Rat hin gegründet worden. Das Absurde jetzt an der Entdeckung der Ceres, das ja durch die, genauso wie Uranus selbst, durch die Titius-Bodische Reihe vorhergesagt wurde.
Oh, eigentlich durch Zufall vorhergesagt wurde.
Genau, nur durch Zufall. Und das ist das Interessante daran, weil diese Reihe ja sozusagen eine Zufallsreihe ist, so wenn man so will. Also das sind einfach unglaublich spannende Dinge, die jetzt so ein bisschen von Goethe wegführen, aber natürlich Wissenschaftsgeschichte pur sind. Und, ja.
Jetzt müsst ihr mir gerade helfen. Ceres ist Uranus oder wie?
Nein, Ceres ist der erste entdeckte Asteroid oder Kleinplanet oder Planetoid, der vorhergesagt wurde. Es muss was zwischen Mars und Jupiter nach dieser Titius-Bodischen Reihe, nach dieser Mathematisch-Scheinberechnung geben, da existieren muss, und da hat eben die Himmelspolizei die Himmel in, weiß ich nicht, 12 Sektoren oder in Sektoren aufgeteilt. Und der Herr Piazzi in Italien, glaube ich, war das, der auch gar nicht, glaube ich, wusste, dass er jetzt sozusagen Himmelspolizist ist. Jedenfalls haben die den Himmel systematisch abgesucht und Herr Piazzi hat das gefunden. Ein Jahr später dann Herr Olbers gleich den nächsten Kleinplaneten. Und so ist es eine ganze Kette dann von neuen Himmelskörpern entdeckt worden, die ja auch nicht nur für die Astronomie bedeutend sind, denn die Erze und Metalle, das hatten wir schon mal in einer unserer vorigen Folgen, die entstehen ja durch den Einfluss der Planeten, der Himmelskörper im Innern der Erde. Und wenn ich jetzt einen neuen Himmelskörper entdecke, dann muss es ja auch ein zugeordnetes Metall geben, das ist beim Uranus auch klar, welches das ist. nämlich das Uranium, das nach dem benannt ist. Und so geht das dann weiter bis zum Zeher, zum Palladium und so, bis dann einfach zu viele Metalle gibt oder zu viele Planeten, je nachdem, wie man das dann zählt. Also da kann man jetzt auch drüber nachdenken, wie dann dieses alte Weltbild sich dann auflöst.
Ja, und auch als neues Weltbild, ich meine, du hast die Mineraliensammlung angesprochen und Meteoriten sind jetzt nicht im Mineralien im engeren Sinn, aber werden auch in den gleichen Institutionen gesammelt. Mhm. Und wir haben ja auch tatsächlich einige Meteoriten, die von Asteroiden stammen. Und auch das, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, wie da die Geschichte ist, wie man da drauf gekommen ist, weil man da das erste Mal drauf gekommen ist, dass man da jetzt einerseits, weil man das erste Mal drauf gekommen ist, dass Steine aus dem Weltall fallen, das weiß ich. Aber wenn man jetzt der weitere Verlauf war mit der Identifizierung von Mars-Meteoriten der West, also da kann man auch vermutlich sehr, sehr viel erzählen drüber.
Ja, genau. Und das wäre auch ein spannendes Thema für einen Podcast, nämlich Goethes Meteoriten. Goethe hatte eine kleine Meteoritensammlung.
Ach, cool. Und ich auch, aber eine sehr kleine.
Ach, Goethes ist wahrscheinlich kleiner, weil Goethes Sammlung sind nur 4 Stück.
Oh, ich habe gerade 3. Oh, dann muss man da einen besorgen.
Also du hast noch Chancen, er sammelt ja nicht mehr. Und Goethe war Zeit seines Lebens Verfechter, dass Meteoriten eben atmosphärische Objekte sind und keine kosmischen. Wo der Gladnitz sehr geschätzt hat. Also über das könnte man auch einiges sagen. Die spielt ja im Faust 2 natürlich auch eine Rolle.
Eine große. Das war dann, glaube ich, erst 1803. Da hätte eigentlich Goethe auch schon mitmachen können oder mitdenken können. Also da 1803, dieser Meteoritenfall von L'Aigle, der dann eigentlich ja mehr oder weniger für alle klar gemacht hat, dass die Dinger wirklich aus dem Weltall kommen.
Genau, durch die Bahnberechnungen.
Ja. Und auch durch die ganzen Umstände, weil da wirklich so viele auf einmal runtergekommen sind. Und so. Also war so das Ereignis, wo dann wirklich mehr oder weniger ab da war, klar, die Dinger sind aus dem Weltall. Also das hat gut, da hat Goethe dann anscheinend nicht mitgemacht, das wusste ich nicht.
Nein, Goethe hat da nicht mitgemacht. Er hatte aber auch prominent, die das auch nicht geglaubt haben. Also Caspar Meyer von Sternberg und andere fällt mir jetzt nicht ein, aber ich glaube, Sömmering war auch der Meinung, dass das letztlich atmosphärisch ist. Und im Gegenteil hat man ja im 18. Jahrhundert belacht die Idee, dass es aus dem Weltall Steine geben könnte, als Aberglauben. Also der berühmte Enzensheimer Meteorit, der wurde ja als Aberglauben der Kirche belacht, weil der in einer Kirche aufgehängt wurde. Und das ist zutiefst mittelalterlich empfunden worden, auch von Goethe, ne? Aber in dem Fall war die Kirche fortschrittlicher als die Wissenschaft, wenn man so will, oder das, die Opinio Communis der Wissenschaft. Nein, sie stammen wirklich aus dem Weltall.
Es hat sich noch lange weitergezogen, diese Einstellung, weil, dass die Steine aus dem Weltall fallen, das hat man dann da ja so 19. Jahrhundert dann im Wesentlichen akzeptiert, aber dass Asteroideneinschläge wirklich Naturkatastrophen und auch Massensterben verursachen können. Das hat man dann im Wesentlichen erst Ende 20. Jahrhundert weitestgehend akzeptiert, weil auch davor war das den Leuten oder der Wissenschaft zu religiös. Das hat zu sehr nach Apokalypse, nach
religiöser. So. Nach Georges Cuvier, Katastrophentheorie. Ja. Und die Alvarez haben sich da ziemlich prügeln lassen müssen mit der Idee, dass das auf geologische langfristige Prozesse einen Einfluss haben kann überhaupt. Und diese Iridiumschicht dann in Kreide, Neogengrenze und das Finden des Kraters haben dann die meisten überzeugt, ne, würde ich sagen.
Was mich noch interessiert, ist diese Sternwarte, die da gebaut wurde. Ist der da ab und zu schon mal gewesen und hat dann tatsächlich dadurch...
Oft. Ja, kann man sogar, die Daten sind sogar bekannt, wann er sich dort aufgehalten hat. War da immer wieder Gast. Entschuldige, dass ich die Frage so schnell beantworte, aber man kennt also den Tag, also die Tage, wo er dort war. Ja, nicht nur zeigen lassen, er war da schon aktiv und war auch von den... Ich habe jetzt die Namen der Direktoren nicht mehr im Kopf.
Münchow, glaube ich.
Ja, Münchow, genau.
War der erste.
Der zweite ist relativ Postelt. Schnell gestorben.
Ja, ich glaube, es war Postlieb.
Genau, und der dritte hat dann sehr lange, es war ein junger Mann, den haben sie dann zuerst Assistenten gehabt. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen.
Den wusste ich auch nicht, habe ihm nachgeschaut, Ludwig Schrön.
Genau, Der hat auch lange danach Goethe noch dort als Direktor gearbeitet. Wir haben da auch sicher viel gemeinsam gemacht. Goethe war jetzt nicht jemand, der sich das nur so passiv verzeigen lassen. Also von seiner von seinem Amtsverständnis her sozusagen.
Goethe und Jena, die Verbindung über die Sternwarte ist jetzt klar. Was verbindet Goethe denn noch jetzt noch mit Jena?
Die ganzen herzoglichen Sammlungen, das Museum im Jener Schloss, das schon 1779 eröffnet wurde. Da kamen dann Sammlungen von Walch, von Büttner hinein, die Goethe entweder geordnet hat oder ordnen hat lassen vor allem. Dann die ganzen Gründungen der wissenschaftlichen Gesellschaften wie der Mineralogischen oder der Naturforschenden Gesellschaft, der Botanische Garten, den Goethe mitbegründet hat mit Bartsch 1794. Und 1815 hat er dann die Oberaufsicht für alle Anstalten für Wissenschaft und Kunst gemeinsam mit Vogt übernommen. Und auch die Allgemeine Literaturzeitung, die ja nicht von ihm gegründet wurde, aber wo er die Hände da im Spiel gehabt hat, und als die dann abgewandert ist, das war ein Rezensionsorgan, womit man wirklich mit anonymen Rezensionen, wo man richtig Wissenschaftspolitik betreiben konnte, und als die dann abgewandert ist nach Halle, hat dann Goethe mit anderen natürlich die Jena Allgemeine Literaturzeitung ein Jahr später gegründet, um sich das nicht nehmen zu lassen, dieses Rezensionsorgan da betreiben zu können. Und Chemisches Institut und die Tierarzneischule und die Bibliothek, dafür war ja auch die Universitätsbibliothek, heutige TULP, war auch zuständig, auch für die Reorganisation. Und wir kennen auch sogar die Bücher, die sich Goethe ausgeborgt hat, welche Bücher er sich wann von dieser Bibliothek ausgeborgt hat.
Hat er sie wirklich zurückgegeben, ist die wichtige Frage.
Ja, ich glaube gar nicht alle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber den größten Teil. Und da gibt es immer das Goethes Bibliothek und die herzöglichen Bibliotheken, das ist immer so ein bisschen offen. Also da wandern Dinge hin und her oder eben dann auch nicht hin und her. Ja, also die Verbindungen, was Wissenschaften und Künste, aber Wissenschaften vor allem betrifft, zwischen Goethe, Weimar und Jena sind sehr, sehr eng.
Wie war eigentlich das Verhältnis Jena und Weimar? Waren das Städte von der gleichen Bedeutung her oder so wie Hamburg und München, oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also das eine war eine Universitätsstadt und das andere war sozusagen die Residenzstadt, obwohl es natürlich auch ein Schloss gegeben hat in Jena, aber die Herzöge waren meistens hier oder auf ihren Besitztümern. Letztlich sind die beiden Städte ja so nahe, dass man ja fast von einer Doppelstadt Weimar-Jena sprechen könnte, eher als von einer Dichotomie oder von einem Antagonismus oder von, also eher eine Ergänzung. Das Problem bei dem Betreiben der Universität war ein ganz anderes, nämlich das Herzogtum ist ja sehr klein und die Universität selbst war zwar eine Universität des Herzogtums, aber nicht des Herzogtums alleine, das hätte das gar nicht finanzieren können, sondern es waren insgesamt 4 Herzogtümer sozusagen zuständig, finanziell und auch organisatorisch für die Unterhaltung der Universität Jena. Das waren die anderen thüringischen Herzogtümer, also Sachsen, Gotha, Altenburg und Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg. Und ein fünftes war bankrott. Das konnte nicht mehr mitzahlen, das stand unter kaiserlicher Kuratel. Die konnten auch nicht mehr mitbestimmen. Das war, glaube ich, Sachsen-Coburg-Saalfeld. Und das heißt aber, es ist ja mit einer deutschen Gründlichkeit und einer deutschen Bürokratie bis zum Exzess betrieben worden. Man musste bei jeder Universitätsprofessur wirklich alle 4 Zustimmungen einholen. Also man konnte jede Professur nur mit der Zustimmung der Geldgeber besetzen, und das war recht kompliziert. Goethe hat ja eine sehr bewusste Universitätspolitik betrieben, zuerst über Freimaurer und Illuminaten, war ja Mitglied, dann ohne die, weil es ja dann ganz starke Vorbehalte gegen Geheimorden gegeben hat. Aber es sind die ersten Besetzungen auch über Freimaurernetzwerke abgewickelt worden. Und das sind auch große Namen. Also Goethe hat ja Fichte, Schelling, Hegel nach Jena geholt oder das unterstützt. Aber auch in den Naturwissenschaften oder in der Philosophie, wenn man Reinhard noch dazu nimmt aus Österreich, den späteren Schwiegersohn von Wieland, den großen Philosophen und Popularisator von Kant. Das hat Goethe alles betrieben und hat auch Universitätspolitik gemacht.
Müsste ich eigentlich wissen, als jemand, der so lange in der Stadt gewohnt hat, aber Friedrich-Schiller-Universität ist die Uni erst lange nach Goethe und Schiller genannt worden, oder?
Ja, soweit ich weiß schon, aber ich...
Es hat nicht irgendwie Goethe gesagt, ich nenne die jetzt nach Schiller.
Ich habe dort nie studiert, ich weiß es nicht. No.
Warum hat sich Goethe nicht so um die Astronomie gekümmert, wie um Steine? Wissen wir das? Kann man das rausfinden? Hat er sich dazu geäußert?
Ich habe eine Hypothese, aber...
Ja, sag sie.
Meine Hypothese ist, dass die Astronomie damals nicht so attraktiv war wie andere Wissenschaften. Also Astronomie damals war im Wesentlichen sehr, sehr, sehr viel Rechnen. Astronomie damals war nachts wach sein, wo es kalt ist und zum Himmel schauen und Sachen aufschreiben und tagsüber rumsitzen und Zeug ausrechnen. Weil mehr hat man nicht machen können. Man hatte da keine Astrophysik im heutigen Sinne machen können, wo man sich sowas mit schwarzen Löchern und Sternaufbau und Kosmologie und Planeten beschäftigt, sondern man hat die Positionen von den Dingern am Himmel gemessen und dann ausgerechnet, die Daten entsprechend ausgewertet, reduziert, Kataloge erstellt oder halt dann ja Ephemeriden berechnet von irgendwelchen Himmelskörpernbewegungen. Also Astronomie war im Kalten rumstehen und schauen und rumsitzen und rechnen. Und das ist vielleicht der Wissenschaft, die für manche attraktiv ist, aber wenn man dann auch stattdessen durch die Natur wandern kann und sich Blumen, Pflanzen, Steine anschauen kann, vielleicht doch nicht so das, was man dann vorrangig macht. Mhm. Das ist meine Hypothese zu Goethe und Astronomie.
Mhm. Ja, das finde ich auch sehr plausibel. Mathematik war ja jetzt nicht eine der großen Stärken von Goethe. Mhm. Was Goethe gebraucht hat, war die Anschauung der Dinge, die Anschauung der Objekte. Und es gab schon eine Weltwissenschaft, die sich mit der Geschichte und dem Aufbau der Welt beschäftigt hat. Würde man heute eher der Astronomie oder der Kosmologie zuschreiben. Aber damals war das die Geologie, die im Gegensatz zur Geognosie, die eben das Beschreiben, Bestimmen und Auswerten der Gesteine selbst bedeutet, war die Geologie sozusagen die große Theorie, die Theorie der Entstehung der Erde. Und wenn man sich vorstellt, welche Vorstellungen hatte man denn von der Größe des Kosmos? Man wusste ja nicht, dass er wenig drüber, man wusste ja auch nicht, dass Nebelflecken.
Ich glaube, die erste Parallax, also die erste Sterndistanz, ist ja erst
23 oder 28.
Irgendwie sowas gemessen worden, ja.
Ja, von Bessel, genau. Also die war theoretisch schon vorausgesetzt, ja, durch Kopernikus. Aber erst Bessel hat sie in Königsberg bewiesen oder zeigen können. Das heißt, man wusste schon, dass es recht groß ist. Aber wie groß es wirklich ist, hatte man keine Ahnung. Und welche Objekte man sehen kann, also ob diese Nebelflecken jetzt Bestandteil von was genau ist, was nicht. Ein Engländer, Herr Young, der die erste These zum Aufbau der Milchstraße eben aus einer scheibenförmigen Sternansammlung erst Mitte des 18. Jahrhunderts postuliert hat, und die Kantler-Blasche Theorie beschreibt ja auch nur die Entstehung des Sonnensystems aus diesem Urnebel. Also da hat man das war sozusagen der astronomische Horizont der Zeit. Und wenn ich da die Erde verstehe, dann habe ich schon sehr viel von der Welt verstanden. Und wenn der Mond dann seine Meteoriten sendet, wenn die Mondvulkane, wie das Lichtenberg mal schreibt, oder Kant schreibt, da gibt es eine ähnliche Stelle, dann mit Steinen auf die Erde wirft und schmeißt, das sind dann unsere Meteoriten, dann hat man so etwas, und das sozusagen ein Analogon ist, mit der Erde hat man schon sehr viel verstanden. So das, was es im 17. Jahrhundert gegeben hat, das kannst du sicher besser erklären, wo sich Christian Höchens dann vorstellt, dass der ganze Kosmos erfüllt ist mit unendlich vielen Sonnen, oder Fontenelle beschreibt das, die alle belebt sind, bewohnt sind mit unendlich vielen Planeten.
Ja, das war weit verbreitet, dass man sich nicht vorstellen kann, dass irgendwas nicht lebt, ja.
Genau, das war weit verbreitet, also auch Außerirdische. Aber wissenschaftlich war das eben nicht, sondern es war so eine Spekulation, ein Abenteuer der Vernunft, wenn man so will. Und der wissenschaftliche Horizont, was man berechnen konnte, das war da viel, viel enger gefasst. Und als Humboldt dann seine Kosmosvorlesungen hält, 1827, 28 in Berlin, und berichtet dann von einem Stern, dessen Licht 24.000 Jahre lang unterwegs war, empfindet er das als absolut, also schwindelerregend, das absolut eine unvorstellbar große Zahl. Das sagt auch was über das Alter der Welt aus, aber auch über die Größe des Kosmos. Und 24.000 Lichtjahre, das sind ja, da komme ich ja nicht mehr aus unserer Galaxie heraus, wenn ich in so eine Entfernung denke, aus heutiger Sicht nicht. Also ich will damit sagen, die wirklichen Dimensionen des Kosmos kann man sich heute auch nicht vorstellen, aber wir wissen, nur die Berechnungen sind ja viel größer. Ne? Aber das ist dein Thema, das kannst du viel besser erklären.
Ja. Es ist, glaube ich, beides Thema, weil das war ja, die Astronomie vielleicht mehr noch als andere Naturwissenschaften war ja immer auch verhaftet mit Vorstellungen, die aus heutiger Sicht nicht unbedingt naturwissenschaftlich sind. Also wenn wir jetzt nochmal zurückzukommen zu den belebten Himmelskörpern, da steckt halt ganz viel Philosophie, Religion, Überzeugung mit drin, weil man hat sich gesagt, okay, warum soll da Welten rumfliegen in dem Universum, wenn die zu nichts gut sind. Die müssen, da muss ja wer drauf leben. Sonst macht es ja keinen Sinn, wenn die da sind. Also das war sowas, was wirklich so außerhalb Diskussion stand. Und mein Lieblingsbeispiel, das hat mit der Entdeckung der, ist jetzt weit vor Goethe, aber es passt ein bisschen dazu, hat mit der Entdeckung der Jupitermonde zu tun. Mhm. Als die Galileo Galilei das erste Mal gesehen hat, Anfang des 17. Jahrhunderts, da hat man auch gesagt, ja klar, ist das ein Zeichen dafür, dass auf Jupiter und so weiter wer leben muss. Weil warum gibt es diese Monde? Die gibt es deswegen, weil die Leute, die auf Jupiter leben, die sehen den Merkur, die sehen die Venus so schlecht, weil die so weit weg sind. Das heißt, die können keine vernünftige Astrologie machen, weil denen fehlen dann halt die Himmelskörper fürs Horoskop, und darum haben die halt ihre eigenen bei sich noch rumfliegen, dass die vernünftige Horoskope machen können. Und das galt damals zumindest so als valides Argument in einer Diskussion. Also und auf die Art hat man halt damals Wissenschaft gemacht, und hat man dann auf eine andere Art auch noch im 18., 19. Jahrhundert Wissenschaft gemacht. Und das hat dann lange gedauert, bis sich die Wissenschaft dahin entwickelt hat, wo sie heute ist, und wer weiß, was die Leute in 100 Jahren sagen, wie wir jetzt Wissenschaft gemacht haben. Sieht man bei Goethe, das ist das beste Beispiel, sieht man in seiner Farbentheorie. Das war ja einerseits Naturwissenschaft und andererseits was ganz anderes als Naturwissenschaft. Und so hat das damals funktioniert in der Astronomie genauso.
Und davon sind auch große Astronomen nicht ausgenommen. Also Kepler empfindet die Erde zum Beispiel als eine Art Lebewesen, das ächzt und leidet, wenn ein Komet vorbeifliegt. Als man auch hören kann. Ich
dachte, die Sonne ist bewohnt.
Ja, genau, es gibt Sonnenbewohner. Natürlich. Und sowas ist natürlich auch Gegenstand von Science-Fiction-Romanen. Also ich glaube, einer der ersten deutschen Science-Fiction-Romane ist eine Mars-Invasion von 1730 ungefähr, 1750 ungefähr. Ne? Wo ja, aber nicht eben.
Ja. Kepler, Galileo hat doch Somnium geschrieben. Nee, Kepler war das im Somnium.
Somnium Scipionis. Das ist eine Reise, aber ich meine jetzt richtig so ein Trivialroman.
Also ja, gut, das kam ein bisschen später.
Und das Interessante ist, da kommt nicht der Mars zu uns, sondern wir zum Mars. Und wir erobern den Mars mit Montgolfieren. Also das muss dann doch später sein, weil das sind ja erst 1718 oder so geschrieben worden. Also da gibt es ganz wirklich absurde oder auch amüsante Ideen dazu, genauso wie auch die Hohlwelttheorien, das wäre auch ein eigenes Thema mal.
Ja gut, man will es Faust 2 Science Fiction, weil es ist Zeitreise und alles. Also.
Genau, also könnte man noch viel draus machen, vielleicht mal Science Fiction und Goethe. Ne?
Ich sehe schon, das schreit noch nach einer weiteren Folge zum Thema Astronomie in Goethes Zeiten. Eine Frage noch, weil ihr habt eben über die Meteoriten gesprochen. Goethe hat 4, Florian hat 3. Bei Goethe Hat er die selbst gefunden oder hatte sie wie so vieles geschickt bekommen?
Ich glaube, selbst finden ist schwierig, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ja, nein, Goethe hat keinen einzigen selbst gefunden. Er hat zwei historische, also den Enzisheimer und noch einen anderen historischen Meteoriten. Und zwei hat er geschickt bekommen, die zu seinen Zeiten gefallen sind.
Ah, okay. Und Florian, du hast einen aber selbst gefunden.
Nein, auch nicht. Die findet man nicht so einfach. Da muss man wirklich irgendwie extreme geologische Expertise haben, wenn man das will und irgendwie auf Expeditionen irgendwo hingehen, weil die liegen halt nur dort rum, wo man selten hinkommt. Weil wenn man nicht selten hinkommt, dann hat ihn schon längst der mitgenommen. Das heißt, da musst du dann irgendwo in die Antarktis oder die Wüste gehen. Und das, da habe ich weder die Zeit noch die Ressourcen dazu. Ich habe meine auch, da wo man es meistens herbekommt. Einen habe ich geschenkt bekommen. Einen habe ich auf so einer Mineralienmesse gekauft und einen dritten, den habe ich auch geschenkt bekommen. Also ich habe zwei geschenkt bekommen. Ah, ja, stimmt, mir fällt gerade, ich habe vier. Ich habe vier Meteoriten.
Denn, okay. Gleichgezogen.
4-4.
Ich habe, das habe ich ganz vergessen, denn ich habe vor ein paar Jahren geheiratet und die Eheringe, also mein Ehering und der Ehering meiner Frau, sind aus einem Meteoriten gemacht, aus einem Metallmeteoriten.
Ah.
Also, ich weiß sogar aus welchem. Also das heißt, ich habe dann einen habe ich immer an der Hand, also habe ich auch vier.
Mhm. Okay.
Okay. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ich bin durch mit meinen Fragen. Erstmal.
Ich kann vielleicht noch einen Punkt habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Podcast, glaube ich, macht ihr das sonst nicht, aber ich lese ja viele Bücher und ich gebe auch gerne Empfehlungen. Ich habe vor kurzem ein sehr, sehr schönes Buch gelesen, das so all das ein bisschen zusammenfasst. Also die ganze Zeit, Naturwissenschaft, Goethe, Schiller, Jena, Weimar. Das ist von Andrea Wulff, die übrigens auch ein wunderbares Astronomiebuch geschrieben hat über den Venustransit. Die hat geschrieben, ach Gott, wie heißt das? Chasing Venus gibt es auf Deutsch auch. Mir fällt der deutsche Titel gerade nicht ein. Aber das ist ein Buch über.
Hat sie nicht auch die Humboldt-Biografie geschrieben?
Genau, die Humboldt-Biografie hat sie auch geschrieben. Und das Buch, was ich meine, das heißt Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich. Und das ist so, ja, beschreibt so die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts und die ganzen Leute, die in Jena waren. Also Goethe, Schiller, Novalis, Fichte, Schelling, Hegel, Humboldt, wer war da noch alles? Ja, auch, ich glaube, Ritter, Johann Wilhelm Ritter, Entdecker der UV-Strahlung unter anderem, das war nicht das Wichtigste, was er gemacht hat, aber ja, die haben sich da alle rumgetrieben und alles Mögliche gemacht und da wird viel von dem abgedeckt, was wir da jetzt gerade so besprochen haben und doch viel mehr, was jetzt nicht unbedingt mit Naturwissenschaft zu tun hat, aber wer so ein Gefühl kriegen will über die Zeit, über die wir gesprochen haben, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man da jetzt ohne jetzt sich tief in nämlich Hardcore-akademische Literatur einzuarbeiten, wo man das so mit unterhaltsam kennenlernen kann.
Okay, das kommt in die Shownotes. Das wär's dann. Oder hat sonst noch jemand? Herr Schmuck, haben Sie noch was zu ergänzen?
Nein, ich fand das einen schönen Abschluss auch mit den Eheringen.
Ja, wunderbar. Perfekt.
Für die Ewigkeit.
Das war Folge 17 des Goethe-Podcast Natur und Geist mit Thomas Schmuck, Markus Anhäuser und dieses Mal als Gast Florian Freistetter. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, könnt ihr das alles in den Kommentaren auf der Podcast-Seite bei Spotify oder Apple Podcast loswerden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns ein paar Sterne. Das hilft uns beim Algorithmus und wir werden bekannter. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute!